August ab Chur Nord.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Michael Wettstein und diesen Schwerpunkten. Umstrittener Entscheid. Die US-Sparbehörde DOGE darf sensible Daten von Bürgerinnen und Bürgern einsehen, zumindest vorübergehend. Jubel Asurium. 10.000 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz treffen sich ab heute im Kanton Aargau zum Jubla Pfingstlager. Das Wetter vormittags kräftige Regengüsse und Gewitter, am Nachmittag auch sonnige Phasen bei 20 bis 23 Grad. Die US-Sparbehörde DOGE ist umstritten. Nun darf sie wieder auf sensible Daten zugreifen von Millionen von Menschen. Das hat das oberste Gericht in den USA entschieden. Vorläufig. Jan von Tobel berichtet.
Es geht um Sozialversicherungsdaten von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern. Neben Geburtsdaten, Adressen und Lohnangaben sind auch Schulzeugnisse darunter und in manchen Fällen sogar medizinische Details. Diese Daten seien wichtig für die Arbeit der Sparbehörde DOGE, sagt das oberste US-Gericht in einem Eilverfahren. Der Entscheid fiel mit 6-3 Stimmen. Das oberste Gericht kippt damit einen Entscheid der Vorinstanz, allerdings nur vorläufig. Das Gericht schaut sich den Fall nun noch genauer an und entscheidet dann abschließend. Dass DOGE in der Zwischenzeit die teils sensiblen Daten aber bereits nutzen darf, sorgt in den USA für Kritik. Die Privatsphäre von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern sei gefährdet, sagten zwei liberale Richterinnen, die dagegen stimmten. Die Sparbehörde DOGE ist in den USA umstritten. Präsident Trump hatte sie gegründet per Dekret. Bis vor kurzem wurde die Behörde von Milliardär Elon Musk geleitet.
Zwei Meldungen aus der Nacht im Überblick. Zuerst bleiben wir in den USA. Ein Salvadorianer, der trotz eines richterlichen Verbots abgeschoben wurde, ist nun zurück in den USA. Das bestätigen die US-Behörden. Der Fall hatte vor 2 Monaten für viel Wirbel gesorgt und für Kritik an der Abschiebungspolitik der neuen US-Regierung. In den USA soll er nun vor Gericht gestellt werden. Ihm wird Menschenschmuggel vorgeworfen. Zwei französische Firmen werden in der Ukraine Drohnen produzieren. Das kündigte der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu an. Die Drohnen seien für die ukrainische Armee bestimmt. Man werde sie aber auch der französischen Armee für Trainings zur Verfügung stellen. Wir bleiben beim Krieg in der Ukraine. Die russische Luftwaffe hat in der Nacht massive Angriffe auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Kharkiv geflogen. Laut dem Stadtpräsidenten handelt es sich um die stärksten Angriffe auf die Stadt seit Kriegsbeginn. Während 1,5 Stunden seien mindestens 40 Explosionen in der Stadt zu hören gewesen. Laut einer ukrainischen Nachrichtenagentur schlugen an mehreren Orten der Stadt Kamikaze-Drohnen, Raketen und Gleitbomben ein. Angriffe gab es in der Nacht auch in der Stadt Cherson. Bei den nächtlichen Angriffen in der Ukraine kamen laut Behörden mindestens 5 Menschen ums Leben. In die Schweiz. Über 10.000 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz reisen heute nach Wettingen im Kanton Aargau. Dort beginnt das Jubelasurium, das nationale Pfingstlager der Jungwacht Blauring. Es sei das größte Zeltlager, das es dieses Jahr in der Schweiz gebe, sagen die Verantwortlichen. Entsprechend groß war der Vorbereitungsaufwand. Seit 4 Jahren arbeitet das 110-köpfige Organisationskomitee auf das Lager hin. Fast 65.000 Stunden Arbeit stecken drin. Der Aufwand lohne sich, ist Caroline Albrecht überzeugt. Sie ist Co-Präsidentin der Jungwacht Blauring.
Ich bin überzeugt, es wird ganz viele strahlende Gesichter geben. Und ich glaube, das darf zu sehen und darf mitzuerleben. Ist ein schöner Moment und auch sehr wertvoll für jeden, der im Verband ehrenamtlich engagiert ist.
Das nationale Pfingstlager der Jungwacht Blauring dauert bis am Montag. Heute Nachmittag wird auch Bundesrat Martin Pfister dem Jubelasurium einen Besuch abstatten. Zum Sport, zuerst Tennis. Im Finale der French Open in Paris trifft der Italiener Jannik Sinner auf den Spanier Carlos Alcaraz. Damit kommt es bei den Männern wie auch bei den Frauen zum Duell zwischen der Weltnummer 1 und der Weltnummer 2. Jannik Sinner besiegte im Halbfinale den Serben Novak Djokovic in 3 Sätzen. Zuvor gewann Carlos Alcaraz gegen den Italiener Lorenzo Musetti. Dieser musste im 4. Satz verletzungsbedingt aufgeben. Und Leichtathletik, Jason Joseph hat am Diamond League Meeting in Rom das Rennen über 110 Meter Hürden gewonnen. Der Basler lief in 13,14 Sekunden zu seinem ersten Diamond League Sieg. Angelika Moser erreichte im Stabhochsprung Rang 4. Simon Ehammer kam im Weitsprung auf Platz 6. Die Börsendaten werden geliefert von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 1% gewonnen. Der Euro wird zu 93,69 Rappen gehandelt und der Dollar zu 82,20 Rappen. Soweit die Meldungen. Es bleibt noch der Blick aufs Wetter. Bis gegen Mittag ziehen im Norden teils kräftige Regengüsse und Gewitter vorüber. Am Nachmittag gibt es auch sonnige Phasen, es bleibt aber beidseits der Alpen gewitterhaft. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Jan von Tobel.
Eis am Morgen. Sport.
Mit dem David Lindy am Mikrofon, wo wir als erstes gerade den ersten Diamond League-Sieg vom Schweizer Hürdenläufer Jason Joseph noch vertiefen. Der 26-Jährige hat in Rom alle überrascht, auch sich selber. Zuletzt ist er nämlich nur selten Top-Zeiten gelaufen. Zum Sieg gelangt hat es ihm gestern vor allem dank dem fulminanten Schlussspurt, sagte Jason Joseph.
Der Start ist noch nicht so ganz spritzig, ist noch nicht das, was ich suche. Aber ich glaube, Beschleunigung auf die zweite Hürde, alles ist okay gewesen. Und der zweite Teil war, glaube ich, sehr sauber gewesen. Ich habe mich nicht stressen lassen von links und rechts. Ich habe gewusst, ich muss mein Ding durchziehen. Ich bin super happy.
Jason Joseph ist erst der 8. Schweizer, der in der Diamond League einen Sieg feiert. Nicht auf die Tour gekommen ist gestern die Stabhochspringerin Angelika Moser. Sie ist von unserem Wettkampf ausgeschieden und teilt sich den 4. Schlussrang mit 3 weiteren Athletinnen.
Ich habe ein bisschen Mühe gehabt, um auf die richtigen Stab zu kommen, auf die richtigen Härten. Und dann wird es halt auch schwierig, um zu einer Höhe springen. Und durch das ist dann der ganze Wettkampf so ein bisschen knorrig gewesen.
Und der Weitspringer Simon Ehammer beendet den Wettkampf in Rom auf dem 6. Platz. Vor allem auf Paris zu den French Open. Dort kommt es morgen im Finale der Männer zum Duell Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Der Jannik Sinner gewinnt sein Halbfinale gegen den Novak Djokovic in 3 Sätzen mit 6-4, 7-5 und 7-6. Vor allem im 2. und 3. Satz hat der Novak Djokovic stark dagegen gehalten. In den entscheidenden Moment ist der Jannik Sinner aber immer wieder voll da gewesen. So hat der Südtiroler im 3. Satz vor dem Tiebreak bei eigenem Aufschlag noch 3 Satzbälle vom Djokovic können abwehren. Der Carlos Alcaraz hat sich schon vorher gegen den Lorenzo Musetti durchgesetzt. Der Italiener hat beim Stand von 1-2 in den Sätzen müssen aufgeben. Und noch zum Fußball, wo Italien der Auftakt in die WM-Qualifikation gründlich missglückt ist. Gegen Norwegen verliert Italien gerade mit 0-3. Die Italiener müssen sich also steigern, wenn sie wieder mal eine WM-Endrunde wollen. Schon 2018 in Russland und 2022 in Katar hat der vierfache Weltmeister die Qualifikation für die Endrunde verpasst.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
Wie können wir bauen, möglichst ohne dem Klima zu schaden? Die Frage ist berechtigt, denn die Häuser und Gebäude in der Schweiz verantworten rund ein Drittel der Treibhausgase. Müsste nicht sein, wenn man schon beim Planen und Bauen auf mehr Nachhaltigkeit achten würde. Und wenn man Altbauten besser isolieren und nachrüsten würde, statt sie abzureißen. Wie das gehen kann, darum geht's heute bei Trend. Mein Name ist Susanne Schmucke und bei mir im Studio ist Kollege Klaus Bonanomi. Klaus, du hast 2 Bauprojekte in der Nähe von Bern besucht. 2 Bauprojekte, die in Sachen Nachhaltigkeit Vorzeigecharakter haben und die sich erst noch rechnen. So jedenfalls sehen es die Verantwortlichen. Bevor es jetzt auf die Baustelle geht, jetzt dann gleich wollen wir mal ein paar Sachen aber klären. Wenn jetzt rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen, wenn die von Schweizer Gebäuden kommen, dann scheint mir das doch wirklich substanziell. Wie kommt man denn auf diese Zahl?
Ja, es ist einiges, 30%, um genau zu sein. Das Bauen einerseits schlägt zu Buche, aber andererseits auch der Betrieb eines Gebäudes während des Lebenszyklus. Und wie sich das genau zusammensetzt, das hat mir Guillaume Aber erläutert. Er ist Professor für nachhaltiges Bauen an der ETH Zürich.
Ungefähr 30% von unseren Treibhausgasemissionen kommen von der Gebäude, 20% für der Betrieb, also Heizung, die Gebäudetechnik und 10% die CO2-Emissionen von der Erstellung von Gebäude, von Production von Material.
Der eine wichtige Faktor ist also das Bauen selber, sind die Baumaterialien, Stahl oder Beton zum Beispiel, da müssen Rohstoffe abgebaut, transportiert und zum Teil bei sehr hohen Temperaturen verarbeitet werden. Das verbraucht viel Energie. Und der zweite Faktor sind dann eben die Emissionen während der Lebensdauer der Gebäude. Und da schlägt in erster Linie zu Buche, was mit Wärme zu tun hat, also Heizen, Warmwasser, Kochen, die Waschmaschine auch. Da ist der Energieverbrauch am größten und demzufolge natürlich auch das Einsparpotenzial.
Und jetzt all diese Treibhausgasemissionen beim Bauen und im Betrieb, wie ließen sich die vermindern?
Guillaume Aber sagt, entscheidend ist eine gute Planung.
Mit der Technologie, die wir haben jetzt, aber nur mit einer besseren Planung, wir können wahrscheinlich ein halb von die Emissionen reduzieren, ohne riesig höhere Kosten als was wir machen jetzt. Es ist nur bessere Planung.
Konkret heißt das, von Anfang an so planen, dass man den CO2-Fußabdruck während des Baues und des Betriebes mitdenkt. Also schon nur, wo baue ich, zum Beispiel an einem gut erschlossenen Standort, so dass es wenig Mobilität braucht. Oder auch wichtig ist es, die Gebäude so zu planen, dass sie kompakt sind, gut isoliert, ausgerichtet auf die Sonne, dass man erneuerbare Energieträger einbaut und so weiter. Nachhaltig heißt aber auch, im Umfeld keine Böden versiegeln, keine Hitzeinseln aus Asphalt, sondern eine möglichst grüne Umgebung oder Zwischenräume, Bäume, die die Temperatur regulieren. All dies ist kaum teurer und lässt sich mit guter Planung herbeiführen.
Ja, und was es heißt, so ein Gebäude von Anfang an so zu planen, dass es dann eben auch im Betrieb möglichst wenig Energie verbraucht und nachhaltig ist, das hast du, Klaus Bonanomi, dir auf einer Großbaustelle zeigen lassen.
Ich war in Worblaufen bei Bern. Hier entsteht die erste Plus-Energiesiedlung im Kanton Bern. Eine Wohnsiedlung, die dereinst mehr Energie erzeugen soll, als die Bewohnerinnen und Bewohner verbrauchen. Arerein heißt dieses Projekt vom Immobilienunternehmen Losinge Marazzi. Es befindet sich, wie der Name sagt, in der Tat an einem sanft geneigten Hang, etwas oberhalb der Aare. 5 Wohnblöcke und insgesamt 190 Wohnungen werden gebaut. Violetta Matt begrüßt uns. Sie ist als Projektleiterin zuständig für die Großbaustelle. Mit dem Badge öffnet sie die Drehtür am Bauzaun und lässt uns eintreten.
Gut, also würde ich vorschlagen, wir machen einen Rundgang auf der Baustelle. Dann kann ich Ihnen zeigen, wo wir uns jetzt befinden, was der Stand der Arbeiten ist und was die Herausforderungen des Projekts sind im Moment.
Ausgerüstet mit Helm und Leuchtwesten stapfen wir hinein in ein Treppenhaus.
Genau, da sehen Sie das erste Haus. Die 5 Häuser, die sind unterschiedlich fortgeschritten vom Ablauf her. Da muss man sich vorstellen, hier haben Sie das dritte Haus, hier gibt es noch 5 obere Geschosse.
Leitungen werden verlegt und einbetoniert, es wird gehämmert, gefräst und gebohrt. Violetta Matt führt uns in eine der ersten Wohnungen, die im Rohbau bereits fertig sind.
Genau, hier wäre noch ein großzügiger Grundriss mit direkter Aussicht auf die Aare. Da sieht man ganz genau, hier befindet sich so eine innenliegende Loggia mit Verglasung. Hier haben wir die Südseite, westsüdliche Ausrichtung der Wohnung. Was hier ein Highlight ist auf diesem Projekt, ist die PV-Fassade, das heißt Photovoltaik-Fassade, im Aare-Farbton. Das heißt so grünlich, das ist dunkelgrau. So.
Marco Radosch von Losinge Marazzi, der uns auf dem Rundgang begleitet, erklärt, was das Besondere an diesen Photovoltaik-Elementen an der Fassade ist.
Wir haben so ein bisschen diese Aare-Farbe, aber die changieren auch. Also es ist so ein mattes Glas, grün, wenn die Sonne reinscheint, wenn nicht, dann wird es dunkler. Also es wird dann so ein dunkelgrau. die Schwierigkeit war da auch immer, es soll ja niemanden blenden, also es kann nicht einfach Glas sein, das reflektiert, und da haben wir, also haben wir viel Zeit und Energie reingesteckt, um das richtige Produkt zu finden.
Rados ist für die Immobilienentwicklung zuständig und hat das Projekt ArenRein seit Planungsbeginn vor fast 10 Jahren begleitet. Eine weitere Besonderheit sticht ins Auge beim Blick aus der Loggia.
Sie sehen, die Gebäude sind nicht vertikal oder diagonal zueinander gesetzt, sondern sie sind versetzt, sie sind auch gedreht und es steht eigentlich kein Gebäude parallel zum nächsten. Sie haben immer wieder eine andere Ausrichtung, dass man Rückzugsorte schafft, dass man Durchbrüche, Durchsichten schafft, aber auf der anderen Seite halt immer diesen Ertrag, was die Photovoltaikanlage, was die Sonne angeht, möglichst optimiert. Oder? Und das sieht man hier jetzt am besten anhand von diesen 3 Gebäuden.
Die Gebäude stehen recht nahe beisammen. Davor erstreckt sich eine Grünfläche bis zur Aare und die soll auch grün bleiben.
Wir haben absichtlich nur die Hälfte des Grundstücks bebaut. Also wir haben die Gebäude sehr dicht auf einer Seite des Grundstücks bebaut. Dafür wird die restliche Seite begrünt bleiben und eigentlich auch, was die Nachhaltigkeit angeht, sozusagen der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Von uns wird auch noch eine Spielfläche kommen, eben für die Ballspiele, für die Kinder. Und dann geht es natürlich auch um die Biodiversität, dass wir möglichst viele unversiegelte grüne Fläche eigentlich zur Verfügung stellen können. Ja. Ist auch ein Thema nebst der ganzen Energie, die wir hier erzeugen, dass wir auch einen gewissen Nachhaltigkeitscharakter auch in der Umgebung anbieten können. Ja.
Zeitlich sei man gut unterwegs, sagt Projektleiterin Violetta Matt zufrieden.
Also die nächste Etappe ist, wir werden sehr bald die Innenausbauarbeiten anfangen. Das heißt alles, was Fenster, Gipser, Maler dementsprechend auch und so weiter ist, fangen wir jetzt an. Das heißt, bis Ende Jahr haben wir vor, eine Musterwohnung fertigzustellen, damit eben mit dem Bauherrn und mit allen Beteiligten die Qualität begutachtet werden kann. Das ist auch sehr wichtig, auch für uns, für das Baustellenteam.
Und die ersten Wohnungen sollen dann im Jahr 2026 bezogen werden können.
Das also der Augenschein auf der Baustelle, wo eine energieoptimierte Siedlung entsteht mit aregrünen Solarpanels, wie wir gehört haben. Jetzt, Klaus Bonanomi, das ist interessant, was wir da gehört haben, aber was genau ist denn jetzt so besonders an dieser Neubausiedlung? Weil energieoptimiert, das gibt es ja bereits.
Das Schlüsselwort lautet Plusenergie. Man kennt ja bereits Minergie-Standards, also Gebäude, die möglichst wenig Energie verbrauchen. Und jetzt geht man hier einen Schritt weiter. Plusenergie, das heißt, die Siedlung erzeugt sogar mehr Energie, als sie selber braucht.
Mehr erzeugen, als sie braucht. Wie genau soll das gehen?
Das hat mir Marco Radosch vom Totalunternehmer Losinger Marazzi so erklärt.
Die Energieversorgung wird über die Photovoltaikanlagen produziert. Also wir haben Photovoltaikanlagen auf dem Dach, wir haben Photovoltaikanlagen auf allen Fassadenseiten, auch die tendenziell gegen Norden orientiert sind, die bringen auch einen gewissen Ertrag. Und das Ganze ist dann kombiniert mit Erdsonden. Also wir produzieren Strom für den täglichen Bedarf, für die Heizung, für das Warmwasser. Und mit dem Strom kann man auch die Autos, also die Elektromobilität, laden. Wir müssen auch im Gebäude drin auf die Geräte schauen, dass diese energieeffizient ausgelegt sind, also nicht mehr verbrauchen, als sie sollten. Dann natürlich, die Gebäudehülle ist auch auf dem neuesten Stand, also ist sehr gut gedämmt und auch sehr dicht.
Und wie Marco Radosch von Losinger Marazzi erklärt, habe man nun bei dieser Baustelle schon vieles gelernt, das man dann auch bei weiteren Bauprojekten anwenden könne.
Aber dann reden wir doch mal über die Kosten. Ich meine, es ist ja immer ein kritischer Punkt, was kostet das Ganze? Wie viel teurer wird es? Man hat ja auch einen viel aufwendigeren Planungsprozess und teurere spezielle Baumaterialien, oder?
Ja, in der Tat ist die Kostenfrage wichtig. Schlussendlich muss die Rechnung auch für den Investor aufgehen. Der Investor, das ist in dem Fall die Coop Pensionskasse, CPV, die steckt 100 Millionen Franken in dieses Projekt. Aber wie hoch dann allenfalls die Mehrkosten sind, da will sich Jürg Mossimann von der CPV nicht auf die Äste hinauslassen.
Ich kann das nicht eins zu eins beziffern. Es ist sicherlich teuer, weil diese Photovoltaikanlage, vor allem die Fassade, kostet viel Geld. Das sind noch keine Standardmodule. Aber die Mieter werden hier normale standortgerechte Mieten bezahlen. Und sie werden davon auch profitieren, dass wir günstigere Nebenkosten haben und sie vor allem auch den Strom günstiger beziehen, den wir produzieren. Und von daher sollte es auch für sie eine Win-Win-Situation geben.
Also für die Mieter, Mieterinnen geht die Rechnung auf, soll aufgehen. Ich frage mich, wie ist das für den Investor oder anders gefragt, weshalb investiert jetzt eine Pensionskasse, die ja in erster Linie Rendite für ihre Versicherten erzielen muss, in so eine Plus-Energiesiedlung?
Dazu sagt Jörg Mossimann, Nachhaltigkeit sei wichtig und müsse langfristig gar nicht mehr kosten.
Ja, als Pensionskasse haben wir einen sehr langfristigen Anlagehorizont und das heißt auch, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns zentral, natürlich bei Immobilien insbesondere, weil die stehen nachher 50, 70, 100 Jahre. Und ja, wir sehen uns als Vorreiter und investieren schon lange in die Nachhaltigkeit von Immobilien.
Und zwar auch beim bestehenden Immobilienportfolio. Und man rechne aufgrund dieser Erfahrungen durchaus mit einer marktüblichen Rendite.
Also fassen wir mal zusammen, Klaus Bonanomi. Man kann heute so bauen, dass ein Gebäude sogar mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Sehr nachhaltig, nicht einmal viel teurer. Und das leuchtet ja auch ein, dass man das bei einem Neubau gut machen kann, viel optimieren. Allerdings, nun stehen ja die meisten unserer Gebäude bereits da und viele sind in Sachen Nachhaltigkeit nicht gerade Vorzeigeprojekte, nicht ideal. Was tun wir denn am besten damit? Also abreißen und eben optimal neu bauen oder eben gerade nicht?
Eben gerade nicht, sagt ETH-Professor Guillaume Aubert. Für ihn ist der Fall klar, wenn immer möglich sanieren statt abreißen und neu bauen.
50% von den Emissionen von der Erstellung, die kommen aus der Struktur. Und die andere 50%, das ist diese Dämmstoffe, die Fenster, der Innenraum, die Gebäudesysteme und alle. Und dann, es bedeutet, wenn ich mache ein Renovation, ist der Struktur bleibt, also dann, ich spare 50% von den Emissionen direkt.
Wenn man also die bestehende Struktur belässt, dann spart man die Hälfte der Emissionen ein, die ein vergleichbarer Neubau erzeugen würde. Und ein Umbau ist andererseits natürlich nicht immer möglich, aber oftmals eben schon eine andere Raumaufteilung, neue Balkone anbauen, vielleicht gar Wohnungen statt Büros. So ein Umbau, wenn man dann auch noch bessere Isolationen, neue Fenster etwa einbaut, das spart massiv Energie und damit auch CO2.
Und das funktioniert?
Ja, aber in der Theorie funktioniert das sehr gut, in der Praxis ist es nicht ganz einfach, oftmals. Das sieht man gut an der Siedlung Murifeld-Wittikofen in Bern. Da wohnen 2000 Menschen in bis zu 70 Meter hohen Hochhäusern, die zum Teil noch aus den 1970er Jahren stammen. Und diese Siedlung ist in einem mehrjährigen Prozess nun so saniert und modernisiert worden, dass sie heute offiziell als CO2-frei zertifiziert ist. Und die Frage, abreißen und neu bauen oder sanieren, vor dieser Frage stand die Burgergemeinde Bern, der ein Teil des Bodens und der Gebäude im Murifeld gehört. Die Burgergemeinde stellt derzeit auch den Präsidenten der Überbauungsgenossenschaft, er heißt Uli Grinda, und er erklärt:
Die Gebäude dort wurden zwischen 1972 bis in die 90er Jahren, wo die letzten fertiggestellt wurden, erbaut. Somit ist es im Moment auch nicht die Zeit, um diese Gebäude abzureißen und etwas völlig Neues zu bauen. Das wäre eine Wertvernichtung und auch ökologisch nicht sinnvoll.
Aber es musste etwas unternommen werden gegen den hohen Energiebedarf und den CO2-Ausstoß der Siedlung. Man entschloss sich deshalb für eine Sanierung aus Gründen der Nachhaltigkeit.
Einerseits ist es ein Beitrag zu den aktuellen Themen und Problemen und andererseits ist es auch eine Wertsteigerung für die Überbauung.
Zusammen mit der Energieagentur der Wirtschaft ENAV entschloss man sich für eine Zielvereinbarung. Jedes Jahr 2% weniger CO2-Ausstoß, dafür wurde die CO2-Abgabe zurückerstattet. Das Herzstück dieser Sanierung ist eine neue Holzschnitzelheizung. Die habe ich mir von Betriebsleiter Markus Anken zeigen lassen.
Voilà. Dann gehen wir da nach unten in die Katakomben.
Das ist ja ein erster Überblick in die Energiezentrale für die Überbauung Murifeld-Wittikofen. Und da ist die ganze Anlage eingebettet, unterirdisch zwei Stockwerke. Damit decken wir
70-75% der benötigten Energiewärme ab mit diesen drei Holzschnitzelfeuerungen. Das Material, das wir verbrennen, kommt aus den umliegenden Wäldern von Bern. Das ist so 10, 15 Kilometer rund um die Stadt Bern.
Und jetzt muss man da irgendwie Holzschnitzel reinschaufeln oder geht das automatisch?
Das geht alles automatisch, ja. Es wird im Winter täglich angeliefert, Holz. Wir haben pro Stunde einen Holzverbrauch von ca. 3 Kubikmeter. Die verbleibenden Spitzen werden mit dem Gasölbrenner abgedeckt und da verwenden wir seit 2023 Biogas und sind somit zu 100% CO2-neutral für die Energieversorgung in Wittikofen. All die Liegenschaften mit 1200 Wohnungen, die wir mit Wärme versorgen.
Wärme und auch Warmwasser wird hier also CO2-neutral mit Holz und etwas Biogas produziert. Hinzu kamen andere Maßnahmen, Tausende von Glühbirnen durch LED-Lampen ersetzt, neue energieeffizientere Geräte und Pumpen angeschafft und...
Da sind plus minus 6 Kilometer Leitung verlegt. Die wurden alle neu isoliert, konnten wir dann auch schon wieder Energie einsparen und wir haben ja die Zielvereinbarung, jedes Jahr 2% weniger CO2-Ausstoß zu produzieren. Und das haben wir nach 9 Jahren intensiven Projekten und Umsetzen von verschiedenen Maßnahmen erreicht, damit wir jetzt CO2-neutral unterwegs sind. Ja.
Und was hat das alles gekostet, kann man das sagen?
Ja, das sind summa summarum vielleicht 4,5 Millionen, die wir in Erneuerungen investiert haben.
Aber andererseits Erneuerungen, die ja ohnehin fällig gewesen wären, wahrscheinlich früher oder später.
Absolut richtig. Das wäre sowieso eine notwendige Ersatzmaßnahme geworden, aber so konnten wir natürlich optimiert ersetzen.
Um den Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß zu senken, brauchte es aber auch Maßnahmen an und in den Hochhäusern selber. Bessere Fenster, Fassadenisolationen, energieeffizientere Geräte. Und hier stellte sich ein Problem. Die Siedlung gehört zum Teil Stockwerkeigentümern und Eigentümerinnen. Also konnte die Überbauungsgenossenschaft hier nicht einfach alles vorgeben. Uli Grenda von der Überbauungsgenossenschaft drückt sich hier etwas diplomatisch aus.
Ja, das ist eine gefährliche Frage. Zu sagen, wenn wir das alles könnten, wäre alles viel schneller. Das ist natürlich schon etwas ein Problem. Stockwerkeigentümer werden auch älter und die wollen nicht noch ihre Wohnung sanieren, vielleicht dann die Jungen. Und bis dann alles so weit ist, ist das ein Problem. Aber wir haben den Eigentümern ein gewisses Zückerchen gegeben, indem wir diese Rückvergütung aus den CO2-Beiträgen zurückerstattet haben für Wärmedämmungen der Dächer, der Fassaden, der Heizleitungen und auch PV-Anlagen.
Die Burgergemeinde Bern besitzt in der Stadt Bern hunderte von Liegenschaften, von denkmalgeschützten Altstadthäusern über das Casino oder das Naturhistorische Museum, einen ikonischen Bau aus der frühen Moderne von 1936, bis zu eben den Hochhaussiedlungen im Murifeld oder auch in Bern-West. Auch bei diesen Liegenschaften will die Burgergemeinde, wo immer möglich, auf nachhaltige Sanierungen setzen und weg von Öl- und Gasheizungen kommen, wie Uli Grenda als Domänenverwalter der bürgerlichen Liegenschaften sagt.
Wir haben auch die Möglichkeiten für den Einbau von Photovoltaikanlagen analysiert und sind dort daran, so zum Beispiel im Naturhistorischen Museum oder im Burgspitel im Viererfeld, wo wir große Dachflächen haben. Beim Ersatzneubau an der Zähringer Straße haben wir auch entschieden für Photovoltaik. Wir haben die Untergeschosse stehen lassen und der Neubauteil wird mehrheitlich mit Holz erstellt.
Altbauten nachhaltig sanieren, Neubauten mit Holz statt mit Beton, so macht die Burgergemeinde Bern. Klaus Bonanomi als Fazit zum Schluss. Wo stehen wir denn jetzt in Sachen Nachhaltigkeit auf dem Bau?
Es tut sich vieles, vor allem bei Neubauten, bei Großüberbauungen. Da wird heute fast überall auf nachhaltige Energielösungen gesetzt, auch vermehrt eben auf Holz statt Beton zum Beispiel. Holz hat heute schon einen Anteil von 15% am Wohnungsbau. Eine weitere wichtige Neuerung, auf die wir jetzt nicht zu sprechen gekommen sind, der SIA, der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, hat gerade eben eine neue Norm erlassen, die umfasst alle Aspekte der Nachhaltigkeit beim Bau und über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Und diese Norm soll künftig zum neuen Standard werden fürs Bauen in der Schweiz. Und ein letzter Punkt. Nächste Woche diskutiert das Parlament in Bern darüber, ob der Bund als Bauherr verpflichtet werden soll, wenn er baut, nachhaltige Baumaterialien einzusetzen.
Und trotzdem, 99% der Gebäude, die wir haben, die stehen schon. Was geht hier in Richtung Nachhaltigkeit?
Auch hier geht einiges, vor allem dort, wo die Besitzer und Besitzerinnen sich engagieren. Ohne dieses Engagement geht es nicht. Und am Ende muss natürlich die Rechnung aufgehen. Da kommt es schon auch darauf an, dass die Politik die richtigen Anreize setzt, auch finanziell, etwa mit dem Gebäudeprogramm für Isolationen oder mit den Fördergeldern für Wärmepumpen. Oder wie im Beispiel Wittikofen, mit der Rückerstattung der CO2-Abgabe als Anreiz, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Netto Null ist möglich, auch für Bestandesbauten, so sagt es Betriebsleiter Markus Anken.
Das ist absolut möglich. Es braucht ein Wille, es braucht auch klar Geld. Kostet ja auch alles, aber jedes Gebäude, jede Siedlung kommt in das Alter, wo sowieso etwas gemacht werden muss. Also kann man auch wirklich aktiv darauf hinarbeiten und sagen, okay, es ist nun soweit und machen wir das Beste daraus.
Das also der Betriebsleiter eines Bauprojekts, bei dem nachhaltig wieder instand gesetzt wird. Danke Klaus Bonanomi für diesen Einblick. Wie geht nachhaltiges Bauen und nachhaltiges Instandsetzen? Unser Trendthema dieser Woche. Mein Name ist Susanne Schmucke und ich bedanke mich fürs Interesse.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
Hören Sie die Sendung nachher oder empfehlen Sie weiter. Zum Nachhören gibt es das Ganze auf der Play SRF App oder natürlich auf srf.ch/audio unter Trend.
SRF Verkehrsinfo.
Mit der Übersicht von 8.31 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 18 Kilometer Stau, mindestens 3 Stunden Wartezeit ab Altdorf. Die Einfahrt in Göschenen ist gesperrt. Das Astra empfiehlt als Alternative die A13 via San Bernardino. In Graubünden jedoch auch Stau auf der A13 Richtung San Bernardino. Stau und 1 Stunde und 15 Minuten mehr Reisezeit zwischen Zitzers und Bonaduz.
Eis am Morgen. Mit dem Stefan Siegenthaler.
Wenn man so die Adresse Bahnhofstrasse hört, dann bedeutet das ja gerade in der Stadt, dass das meistens eine gute Adresse ist, bevorzugte Lage, viele Leute, viele Läden, Restaurants, je nachdem sogar Luxus. Z Bellinzona allerdings im Tessin, da floriert Bahnhofstrasse nicht wirklich. Es gäbe zunehmend leere Geschäfte und leere Schaufenster. Wieso das so ist und was die Stadt dagegen macht, das hören wir von unserem Mann im Tessin bei «Die anderen», unserem Blick in die anderen Sprachregionen von der Schweiz. Jetzt gerade auf die 20 geforscht. Einen schönen Morgen wünschen wir euch weiterhin mit «Shocking Blue» gerade nachher und zuerst «Soul Asylum – Runaway Train».
Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself somewhere. Somehow neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow
Track. Runaway train burning in my face.
Shocking Blue mit einem grossen Klassiker auf SRF 1, Venus, am Klee, 20 Minuten vor den 9. Alle Jahre wieder, kann man sagen, an den Viertigen, wie jetzt ab Pfingsten, sind viele Leute unterwegs im Süden, aktuell 18 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal. Und falls ihr dann mal im Tessin ankommt und allenfalls sogar zu Bellinzona ein paar freie Tage verbringt, dann merkt ihr an der Viale-Station, nicht weit vom Bahnhof, da stehen viele Läden und Schaufenster leer aktuell.
SRF 1, Ils Alters.
Die anderen.
Les autres. Die altri.
Ein paar Läden haben an der Viale-Station oder frei übersetzt an der Bahnhofstrasse zu Bellinzona sogar zugemacht. Das ist eine Situation, die natürlich das Image von der Stadt beeinflusst und vor allem auch wirtschaftliche und soziale Fragen aufwirft. Warum ist das so? Und was macht die Stadt dagegen? Das weiss mein Radiokollege von RSI, der Davide Gagliardi.
Buongiorno. Also zuerst möchte ich ein Bild geben von diesem Viale Stazione, also dieser Bahnhofstrasse in Bellinzona. Es ist nicht wie die Bahnhofstrasse in Zürich natürlich, es ist kleiner, führt vom Bahnhof bis zur Piazza Collegiata mit der schönen Kathedrale. Und es fahren einige Autos, die ersten 20 Meter und dann nur Fußgänger. Die Autos müssen nach rechts abbiegen. Es hat Restaurant, ein paar und Läden, es hat sogar ein Hotel, die Postbüros. Und eben einige leere Läden jetzt. Und das ist nicht schön und fällt langsam auf. Es ist schwer, die genauen einzelnen Gründe jeder Schließung zu finden, aber die Situation ist nun auch der Gemeinde klar und sie arbeiten an mehreren Strategien, damit die Situation ändern kann in Zukunft vielleicht.
Wie sieht denn die Strategie genau aus?
Es gibt vor allem drei Richtungen, etwa wie drei Strategien. Der erste sei der Dialog mit den Immobilienbesitzern, um die Mieten zu senken, die für die kleinen Geschäfte oft zu hoch sind. Der zweite sei die Aufwertung der öffentlichen Flächen, um das Gebiet attraktiver zu machen. Und der dritte sei die direkte Einbeziehung der Geschäftsinhaber, um ein aktives und kooperatives Netzwerk zu schaffen damit, also die, die noch nicht geschlossen haben.
Und was sagen denn da die Geschäftsinhaber zu diesen Vorschlägen?
Sie machen selbst Vorschläge, das finde ich auch schön, also das zeigt mir, die nicht geschlossen haben, möchten wirklich weitermachen und noch mehr als, also sie wollen noch mehr Leute anlocken. Zum Beispiel einige würden gerne auf der Straße einige Tische oder externe Ausstellungen aufstellen, damit wie eine Art Markt mit ihren Produkten entsteht. Und das nicht nur am Samstag, wenn das berühmte wöchentliche Markt stattfindet. Die Handelsföderation, La Federcommercio, hat sogar gesagt, man muss unbedingt zusammenarbeiten, Kräfte zusammenmachen zwischen Geschäften und Institutionen. Man möchte auch zum Beispiel mehr Start-ups anlocken, junge Leute mit schönen neuen Ideen und warum nicht auch Handwerker.
Also Modernität mit Vergangenheit, mit Tradition verbinden. Ist das jetzt nur ein Fall, wo das Bellinzona aktuell ist, mit den leeren Geschäften und Schaufenstern der Bahnhofstrasse, oder ist das noch ein Trend in anderen Städten?
Ähnliche Situationen sind auch in anderen Städten im Tessin auch schon passiert. Darum schaut Bellinzona auch in Richtung Lugano oder Locarno, wo die Situation dann wieder verbessert wurde, wo einige zentrale Gebiete aufgewertet wurden mit Kulturevents oder Märkte auch oder Plätze für jüngere Unternehmen und so weiter. Bellinzona ist die Hauptstadt Tessins und will natürlich nicht nur schauen und spät kommen als die anderen. Also mal sehen, was passiert.
Aber gut, dass etwas passiert. Dankeschön, Davide Gagliardi.
SRF 1.
Die anderen.
Die altri. Les autres. Ils autres.
Und natürlich hat uns der Davide wieder ein Lied mitgebracht aus seiner Sprachregion, aus dem Tessin. Und da sind wir gespannt, was wir heute hören dürfen.
Das Lied ist von Valentino Alfano, «Come rami secchi al sole», das könnte ich so übersetzen, wie ganz trockene Baumäste an der Sonne, also dieses trockene Holz. Der Sänger ist nicht mehr so jung, aber fing schon mit 8 Songs zu schreiben. Vor 10 Jahren nur war sein Debütalbum. Also viel Spaß, «Come rami secchi al sole», Valentino Alfano.
Se oggi parlo con te è perché lui qui non c'è. Non hanno senso le sue parole e non ha senso quello che vuole. E tu ti ritrovi al limite tra i fulmini e il temporale, sull'orlo di un dolore inutile, con niente da desiderare. Pensa se avessi avessi in tasca mille sorrisi da cullare, potresti stringerli ancora per ore, 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 cercando in quel castello chi ti possa indirizzare, che poi se guardi bene è solo un vuoto in cui ringhiare. Pensa se avessi un sogno per tutti quelli che hanno perso, dovresti cercare altrove e nuovo spazio all'universo. E lui che non ha nemmeno quella minima emozione, lui che brucia dentro agli occhi come rami secchi al sole. Parlo con te e perché lui qui non c'è, la testa pesa, il fiato è spezzato, a volte hai chiesto ed altre hai lasciato, e tu ti ritrovi al limite tra i fulmini e il temporale, sospesa in un silenzio inutile con mille urla da bruciare. Pensa se avessi un sogno per tutti quelli che hanno perso, dovresti cercare altrove e nuovo spazio all'universo. E lui che non ha nemmeno quella minima emozione, lui che brucia dentro agli occhi come rami secchi al sole.
To lean on, to lean on. Das sind ILO auf SRF 1 am Samstagmorgen mit Confusion. 10 Minuten vor 9 Uhr haben wir.
SRF Meteo.
Mit dem Jan Eitel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage. Du bist ja aktuell am Arbeiten und deine Familie ist jetzt gerade im Zelt im Moment. Und frage ich mich schon, wie kann es sein, dass eine Familie von einem Meteorologen bei so Wetter geht zelten? Es hat ja geregnet wie verrückt diese Nacht.
Ja, indem man sie nicht informiert. Der Meteorologe geht gerne freiwillig arbeiten und lässt die anderen reinlaufen. Nein, natürlich nicht. Ich meine, das muss man halt heutzutage relativ weit im Voraus auch reservieren. Mhm. Gerade über Pfingsten, sonst hat man keinen Platz. Und ja, das ist jetzt so. Sind sie dort und ich da.
Und sind nicht ganz die Einzigen, die im Zelt sind. Es ist ein grosses Lager zu Wettigen, wo über 10'000 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz dort ihre Zelte aufschlagen, werden die nass heute im Verlauf des Tages noch?
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall recht gross. In der Nacht hat es ja recht verbreitet, kräftig geregnet. Es hat jetzt aber auch längere trockene Phasen gegeben, aber es kommen schon noch Regenwolken von Frankreich über den Jura. Es wird auf der Alpen Nordseite auch am Nachmittag stellenweise kräftige Regengüsse oder Gewitter geben. Aber dazwischen eben auch trockene Phasen und es trifft die einen mehr, die anderen halt weniger. Das ist halt bei dieser Wetterlage so. Zwischendurch kann es sogar mal kurz ein bisschen die Sonne durchdrücken. Generell sieht man aber, dass es doch eine Beruhigung gibt gegen oben, so von Westen und von Norden her. Nur gerade den Voralpen entlang oder natürlich dann auch im Tessin. Da sind noch ein paar Gewitter unterwegs, vielleicht auch kräftige dann am oben. Die Temperaturen liegen im Norden bei 20 Grad und dazu haben wir noch einen Bögen Südwestwind. In den Böen kann es durchaus 50 km pro Stunde geben. Die Zelte müssen also doch recht gut angemacht werden. Im Süden da haben wir etwa 23 Grad.
Mhm. Auch der Bundesrat Martin Pfister muss man dann vermutlich gut anmachen, weil der ist heute auf den Nachmittag angekündigt in diesem Zeltlag. Dann schauen wir vor auf morgen Sonntag. Wie regnerisch oder sonnig ist es da?
Also regnerisch definitiv nicht mehr. Es hat vielleicht gerade in der frühen Morgenstunde in der Zentralschweiz, Ostschweiz, vielleicht auch so im Prättigau noch vereinzelt ein paar Regengüsse unterwegs. Aber dann gibt es auch noch am Nordrand von der Schweiz vielleicht tagsüber ganz vereinzelt ein paar Regengüsse. Sonst ist es aber trocken. Und es ist ein freundliches Gemisch aus Sonne, Wolken und eben noch ganz lokalen Regengüsse im Westen von der Schweiz oder auch im Wallis oder auch im Tessin. Dort gibt es aber schon mal einen ziemlich sonnigen Tag. Temperaturen im Süden mit Nordföhn bis zu 28 Grad. Im Norden haben wir eher so um die 21 Grad und der Wind ist noch ein bisschen stärker im Vergleich zu heute. Also morgen haben wir mäßig bis starken Westwind in der Böe 50 bis 60 km pro Stunde. Perfekte Bedingungen für alle Wassersportler. Und dann am Pfingstmontag, da haben wir die Versöhnung, da haben wir Platz 1 von diesen ganzen Tagen. Es ist überall sonnig und es gibt etwa 22 im Norden, im Süden 26 Grad.
Versöhnung ist beim Juwelier.
wirklich nicht gut. Renn mich nicht so wahnsinn, Liebling. Schau mich an, wie fertig ich schon bin. Erzähl mir nichts von anderen. Denk an mein schwaches Herz. Damit macht man keinen Scherz. Geknechtete Männer der Welt, ich weiß, was uns allen so fällt. Ein Fernsehprogramm, nachdem wir dann wieder bescheidener sind. Red mich nicht zum Wahnsinn, Liebling. Siehst du nicht, wie fertig ich schon bin? Der Ewings und Carrington-Spruch tut dir wirklich nicht gut. Nicht zum Wahnsinn, Liebling. Schau mir an, wie fertig ich schon bin. Erzähl mir nichts von anderen. Denk an mein schwaches Herz. Damit macht er keinen Scherz.
Irene Cara mit Fame hier auf SRF 1. Am Mikrofon war heute Morgen der Stefan Siegenthaler. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Samstag. Ihr seid die besten Hände. Gerade nach der 9 geht es weiter mit der Angela Haas.
SRF Verkehrsinfo.
Mit der Übersicht von 8:59 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 18 Kilometer Stau, 3 Stunden Wartezeit ab Altdorf. Das Astra empfiehlt als Alternative die A13 via San Bernardino. In Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino Stau. 1 Stunde und 15 Minuten Zeitverlust ab Zitzers und Ostschweiz. A13 Richtung Sagans Stau ab Haag. Gute Fahrt und viel Geduld.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Michael Wettstein.
Wieder ein Stück Normalität. Das Walliser Lötschental ist ab heute für Touristinnen und Touristen wieder teilweise offen. Dann Einsicht in Schulzeugnisse und medizinische Berichte. Die US-Sparbehörde Doge erhält Zugang zu sensiblen Daten von Bürgerinnen und Bürgern. Das Wetter, vormittags kräftige Regengüsse und Gewitter, am Nachmittag auch sonnige Phasen bei 20 bis 23 Grad. Anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz nimmt das Walliser Lötschental den Tourismusbetrieb teilweise wieder auf. Seit heute Morgen können Touristinnen und Touristen wieder nach Verden, Kippel und Wila reisen. Die Straßensperre bei Goppenstein wurde aufgehoben. Das sei für die Region wichtig, sagt Michael Fleischmann, Geschäftsführer von Lötschental Tourismus.
Einerseits geht es darum, eine gewisse Normalität herzustellen und der Tourismus gehört zu dieser Normalität. Das bringt Leben ins Tal, es bringt Leute ins Tal. Ich glaube, das ist auch für die Betroffenen wichtig, dass wir hier eine Normalität schaffen können. Und daneben ist es natürlich auch ein wichtiger oder der wichtigste Wirtschaftsfaktor, damit das Tal weiter existieren kann. Auch die Teile, die jetzt nicht betroffen sind vom Bergsturz, ist es eminent wichtig, dass der Tourismus wieder in Fahrt kommt.
Sagt Michael Fleischmann von Lötschental Tourismus. Das Gemeindegebiet von Blatten bleibt aber eine Sperrzone. Ins Ausland. Die US-Sparbehörde Doge ist umstritten. Nun darf sie wieder auf sensible Daten zugreifen von Millionen von Menschen. Das hat das oberste Gericht in den USA entschieden. Vorläufig. Jan von Tobel.
Es geht um Sozialversicherungsdaten von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern. Neben Geburtsdaten, Adressen und Lohnangaben sind auch Schulzeugnisse darunter und in manchen Fällen sogar medizinische Details. Diese Daten seien wichtig für die Arbeit der Sparbehörde Doge, sagt das oberste US-Gericht in einem Eilverfahren. Der